Walzer
und Göbel.
Europa
gefühlsecht.
Herzlich willkommen zu Corona-Spezial, heute mit einem ganz heißen Eisen, nämlich mit dem Thema Überwachungszombies. Und es geht uns gar nicht darum, was der Staat tut oder nicht, sondern es geht uns darum, was Sie tun. Wir sehen Sie zu Hause, beziehungsweise kriegen wir vor allem mit, was Sie so beschäftigt zu Hause, nämlich über unsere E-Mails, die wir zugesandt bekommen. Auf europa@gefühlsecht.eu haben wir jede Menge Nachrichten darüber, dass sich jemand beschwert darüber, wer nicht wie was für welche Fehler gemacht hätte. Also, wie geht's Ihnen zu Hause? Haben Sie das auch schon erlebt, dass Ihnen irgendwer vorschreiben will beim Einkaufen, Sie müssen mehr Abstand halten, Sie dürfen nicht so viel einkaufen und überhaupt, dass Sie da in Gruppen rumstehen, obwohl Sie nur mit Ihren Kindern herumgehen? Also, manch einer schimpft überhaupt nur, dass nur Trotteln draußen unterwegs sind. Da ist also jede Menge Überwachungspolizei unterwegs, aber ohne Uniform, in Form unserer lieben Nachbarn etc. Alex, woher kommt das, glaubst du, dieses Bedürfnis, Polizei zu spielen?
Dass sich das nicht erst durch die Krise entwickelt hat, sondern immer schon da war, immer schon Teil unserer zivilen Perversion, sage ich es mal, emotional da ist und jetzt einen Grund gefunden hat, das mehr oder weniger legal machen zu dürfen, ja vielleicht sogar zu sollen. Ja, ich erinnere nur daran, also die drastischen Fälle waren natürlich sowohl die Fanaderei der Weißen Rose, Ende der Nazi-Herrschaft, als auch vor allem die der Judenverstecke damals, ja, allen voran unsere Heldin in Amsterdam. Und soweit wollen wir und werden wir es nicht kommen lassen. Und ich meine, dass die richtige Reaktion auf so etwas entweder Humor ist, wer ihn denn dann noch besitzt, oder sofort zu reagieren, wie deine Schwester reagiert hat. Bitte erzähl noch mal diese Geschichte. Ich bin nachhaltig beeindruckt von ihr.
Ich möchte diesen Fall nachträglich anonymisieren. Es war natürlich nicht meine Schwester, sondern irgendein Bekannter, eine Bekannte, genau. Situation, Supermarkt, voller Einkaufswagen. Ältere Dame nähert sich mit entsetztem Blick. Was kaufen Sie denn so viel ein? Meine Bekannte hat daraufhin gesagt, weil es war Nachmittag und die ältere Dame war wirklich älter, ja, haben Sie denn niemanden, der für Sie einkaufen geht? Ältere Dame war kurz konsterniert, schockiert, aber anstatt dass sie einsieht, sie hätte einen Fehler gemacht, fragt sie dann zurück, ja, haben Sie keinen Mann? Worauf meine Bekannte dann sagt, ja, das geht sie jetzt eigentlich nichts an, worauf die ältere Dame dann sagt, das geht sie auch nichts an, ob wer für mich einkaufen geht. Man hat aber gemerkt, es arbeitet in ihr und die Moral aus dieser Geschichte wäre doch dahingehend, sich zu überlegen, wenn Menschen mehr einkaufen, vielleicht kaufen es nicht nur für sich alleine ein, sondern für andere bedürftige Menschen oder auch nur eine größere Familie etc. Es ist viel mehr möglich, als in diesem ersten moralischen Entsetzen mit dem erhobenen Zeigefinger, komme ich da daher, eigentlich denkbar ist. Ja, ja.
Überwachungszombies, diese Bestimmungseinhaltungszivilpolizei, wir haben das überall. Ja? Immer dort, wo Menschen glauben, dass sie dürfen, was sie sonst möglicherweise nicht dürfen, tun sie. Ob das jetzt an der mexikanischen Grenze sind, wo Zivilisten einfach in Fantasieuniformen, aber schwer bewaffnet, Wache schieben, um die armen Schweine, die da drüben versuchen, in die USA zu kommen, möglichst wieder zu fangen. Wir kennen furchtbare Geschichten aus der ehemaligen DDR und wir sind aber lernfähig. Das ist jetzt auch eine Möglichkeit für uns als solidarische Gesellschaft zu lernen und jeglichen Impuls, der da, hey, bei mir war das auch schon so. Wir entwickeln einfach diesen Blick und dieses ganz, ganz schnelle, synapsenschlussähnliche Ding, was uns sagt, Moment, darf der das oder soll der, wie alt ist der und so weiter, zu unterdrücken und zu sagen, nein, ich frage jetzt lieber mal, ob alles in Ordnung ist. Also wenn wir das schaffen, weil sonst schaukelt sich das rauf ins Endlose und wir werden zu einem Zombie-Staat und wissen dann nicht, was wir mit unserem Zombie-Dasein tun sollen, wenn alles wieder gut ist.
Man kennt das ja von sich selber auch. Ich muss ja gestehen, wenn ich einkaufen gehe, dann achte ich schon darauf, sind die anderen Menschen auch schön weit weg von mir. Also darauf achte ich schon. Aber die Frage, wenn jemand mir zu nahe käme, ist dann schon, wie geht man damit um? Wie sagt man so etwas? Oder ergreift man fluchtartig da irgendwie, springt man nach hinten oder auf die Seite? Was tut man da? Also das ist ja schon eine Überlegung. Letztendlich wissen wir von den Zahlen, 95% der Menschen verhalten sich völlig konform, nur 5% nicht. Besserwisser mag deswegen trotzdem noch keiner, also auch eben gerade den 95% gegenüber, die sich eh gut verhalten. Man hat jetzt auch einen ersten Überblick, was sind denn so die echten Vergehen? Also die Polizei ist leider damit konfrontiert, dass viele Leute bei der Polizei anrufen und irgendwen vernadern und sagen, da drüben die Nachbarn, die stehen zu dritt im Hof oder da spielen 5 Kinder miteinander im Spielpark etc.
Wie viele Fälle?
Letztendlich hat es in den letzten über 2 Wochen so an die 10.000 Anzeigen gegeben. Die können immerhin, die Maximalstrafe liegt bei 3.600 Euro. Polizei hat jetzt auch gebeten, bitte nicht wegen solchen Dingen anzurufen. Die Leitungen müssen frei bleiben für wirkliche Verbrechen und Härtefälle. Das, was eigentlich geahndet wurde, ist vielleicht sehr interessant, ist zum einen eben größere Personengruppen im öffentlichen Raum. Das darf eben nicht sein. Und zum anderen das Nicht-Einhalten des Mindestabstandes von 1 Meter. Das sind die Verbrechen, die es rund um die Nichteinhaltung der Pandemie-Maßnahmen gibt. Und jetzt wird es, finde ich, besonders spannend auch in der Zukunft, wie das mit den Masken ist, wie hart wird das geahndet. Ja, in den Supermärkten habe ich auch einige Informationen vorbereitet dazu. Genau. Hast du schon eingekauft mit Maske, Alex? Wie geht's dir da?
Ich habe das noch nicht gemacht, weil ich halte mich an die Grundregel, als Mitglied der, wie heißt das, Gefahrengeneration? Nein, wie heißt das?
Risikogruppe, das Wort, das du nicht hören willst.
Genau, richtig, ja. Als Mitglied der Risikogruppe gehe ich tunlichst gar nicht aus dem Haus und habe Gott sei Dank jemanden, der für mich einkauft, die für mich einkauft geht. Und insofern habe ich diese leidige Erfahrung noch nicht gemacht, wobei ich nicht weiß, wie das hier am Land ist. Ich glaube, es gibt schon urban und ländlich Unterschiede vom Feeling her. Mir kommt es vor, dass im urbanen Bereich die Leute grundsätzlich solidarischer sind.
Es ist auch weniger los, muss man mal in aller Ehrlichkeit sagen. Es sind in Wien beispielsweise die Supermärkte wesentlich voller als am Land. Also da versteht man wirklich auf den ersten Blick, warum jetzt die Notwendigkeit der Atemmasken wirklich angebracht ist. Ich bin ja bislang auch am Land mit einem Schal um Mund und Nase gewickelt einkaufen gegangen und habe dafür sehr schiefe Blicke geerntet. Ja, also man hat mich für nicht ganz vollgenommen. Jetzt ist hoffentlich allen klar, warum das eine sinnvolle Maßnahme ist. Es geht nicht dabei nicht darum, sich selbst zu schützen, sondern andere zu schützen. Viele wissen ja nicht, bis zu 80% der Menschen, die infiziert sind, wissen ja nicht, dass sie infiziert sind, haben kaum Symptome. Das heißt, hier geht es wirklich darum, auf andere zu schauen, Solidarität zu zeigen, mitmenschlich zu agieren, also auch wenn man blöd reinschaut. Und zum Thema Masken habe ich wirklich einige praktische Informationen, damit eben nicht der Zeigefinger wieder daherkommt und man andere Leute anzeigt. Es müssen die sogenannten Mund-Nasen-Schutzmasken, so heißen sie als Ganzes, kurz genannt Atemschutzmasken, nur in Geschäften über 400 Quadratmeter getragen werden. Also wenn Sie zum Bäcker um die Ecke gehen, brauchen Sie keine. Es schadet aber nicht. Es schadet überhaupt nicht, wenn man rausgeht, überhaupt prinzipiell, so wie man das aus Asien kennt, eine Atemschutzmaske zu tragen. über Mund und Nase muss die gegeben sein. Und auch dabei kann man einiges falsch machen. Wissen ist hier Macht und auch Gesundheit. Daher ein paar kleine Tipps und Tricks. Es gibt verschiedene Modelle von diesen Atemschutzmasken für das medizinische Personal. Extrem strenge, die sind extrem eng und auch mit so einem eigenen Atemventil. Die sind sehr unangenehm und die sollen auch wirklich nur dem medizinischen Personal vorbehalten sein. Die filtern die Luft extrem und das ist wirklich nicht lustig. Und dann gibt es sogenannte FFP2 und FFP1 Mundschutzmasken. Das zeigt eben an, wie viel Partikel werden da gefiltert beim Atmen. Es ist aber, und das ist unterm Strich für uns wichtig, völlig wurscht, welche Atemschutzmaske wir tragen. Wir können Schals und Tücher um Mund und Nase wickeln, dann hoffentlich keine Bankräubereien begehen. Wir können aber eben auch selbstgenähte Mundmasken tragen. Auch die Masken, die wir selber nähen, dürfen wir auch waschen und wiederverwenden. Ja, manche sind sowieso bei 60 Grad waschbar. Wichtig ist, dass man die Masken nicht vorne angreift, ganz klar, und über die Ohren gibt, dass man auch beim Runternehmen nicht vorne anzieht, sondern nur über die Ohren zusammenklappt und wegschmeißt, am besten in einen zugemachten Behälter, in den Restmüll, ja, und sich danach trotzdem auch 30 Sekunden unter warmem Wasser die Hände wascht mit Seife, ganz klar. Und trotzdem muss man mindestens einen Meter Abstand halten zu anderen und eben das Händewaschen beachten. Wenn so eine normale Atemschutzmaske, also nicht aus Stoff durchgeatmet ist, 3 bis 4 Stunden hält so eine Maske in etwa, dann wegschmeißen, außer sie ist eben waschbar. Ja, so viel dazu.
Was ich nicht aushalte, das muss ich auch mal sagen, sind Leute, die ihre Maskenschutzgeräte aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Keller holen. Die habe ich schon gesehen. Boah! Das sieht heavy aus. Boah, mit diesen riesen Tröten da vorne. Und ich sehe das und schaue sofort in den Himmel, weil ich Flieger erwarte, die jetzt meinen Supermarkt bombardieren. Also Leute, das muss nicht sein. Da ist eine alte Unterhose wirklich noch besser oder eine Windel. Geht mal ins Netz, das kann man alles sich bauen und so weiter. Aber wir reden ja heute über die emotionalen Auswirkungen der Krise auch, um dem Rechnung zu tragen. Vielleicht sollten wir aus den Masken etwas anderes machen, als sie jetzt in Wirklichkeit sind. Im Moment sind sie so Ansteckungsverhinderungsgeschichten, nicht? Es geht ja nicht darum, dass wir uns schützen, sondern dass wir, die wir möglicherweise Infizierte sind, ohne Symptome. Es ist so wichtig, das immer wieder zu sagen, es gibt so viele Infizierte, die es gar nicht wissen. Und warum sollen die nicht auch rausgehen, wenn sie es nicht wissen und noch nicht getestet sind? Dass wir als solche Infizierten ohne Symptome die anderen schützen. Insofern ist die Maske eigentlich ein Symbol der Solidarität. Und wir haben alle auch die Möglichkeit, das nochmal zu versinndeutlichen, indem wir zum Beispiel auf die Maske irgendwas draufmalen oder irgendein Emblem. Schaut mal, das bietet sich so schön an. Dieses Peace-Zeichen hat jetzt wieder insofern Konjunktur, als die Natur sich megamäßig erholt im Moment. Das sollte uns eigentlich zum Nachdenken zwingen für die Zeit danach, zu sagen, was war eigentlich toll an dieser Geschichte, was haben wir gelernt? Und darüber werden wir dann noch mal bei Zeiten ein paar ganze Sendungen machen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Spannend am Thema Schutz ist auch die Frage der Handschuhe, wenn ich da kurz überleiten darf. Ich habe das bisher auch immer wahrgenommen, dass ich Handschuhe getragen habe beim Einkaufen, bin aber draufgekommen jetzt durch nähere Recherche, das ist nur medium sinnvoll. Also man kann schon sehr wohl andere auch vor eigenen Dingen schützen, aber hauptsächlich durch Latexhandschuhe und Einweghandschuhe, da geht nichts durch. Und weniger durch Stoffhandschuhe und Lederhandschuhe, da könnte was durchgehen. Und das Spannende ist bei Handschuhen vielleicht auch nicht uninteressant, wie man die auszieht. Habe ich mich kundig gemacht, so richtig professionell, dass man sich dann nicht erst recht irgendwo herumfahrt mit den Dingen. Da kann man mit der rechten Hand in den linken Handschuh reinzwicken und den dann so rüberziehen, dass er sich umstülpt. Und dann geht man mit dem linken Daumen in die Stulpe des rechten und zieht das dann wieder so drüber, dass man da auch den zweiten Handschuh umstülpt und den dann auch wieder entsorgt und dann trotzdem Hände waschen. Also so viel dazu noch aus Tipp. Richtung ins, aber man muss es nicht, ja.
Und das werden wir üben. Nächsten Podcast werden wir da. Alle werden sich dazu schalten mit Handschuhen. Wir werden linke Stulpe ziehen, X. So, das macht doch Spaß.
Ja, aber man muss ja keine Handschuhe tragen. Gibt es keinerlei Geschichte, keinerlei Vorgabe dazu. Was spannend ist, apropos Vorgabe und Überwachung, ist die Arbeitswelt derzeit. Da wird breit diskutiert, wie viel dürfen denn, müssen denn die Arbeitgeber wissen darüber, was im Homeoffice stattfindet. Und da gibt es sogar schon eigene Programme. Eins davon heißt Sneak. Damit kann man minütlich Bilder machen von den Angestellten, ob sie denn auch wirklich vor dem Bildschirm sitzen. Eine andere Funktion wäre Always On Chat. Da sieht man überhaupt ein dauerhaftes Videobild von all denen, die im Homeoffice sind und kann also direkt hier agieren. Eigentlich, die Firma sagt, das ist zum positiv gemeint gewesen, weil so wie im Großraumoffice sieht man, hat jemand freie Kapazität, kann man mit wem reden, kann man einen Chat machen. Und im Prinzip ist es aber eher so, dass es wie die totale Überwachung klingt. Ja. Ich frage mich auch, lieber Alex, was hältst du davon, von der Theorie, dass dadurch, dass jetzt so viele im Homeoffice arbeiten, es weniger Kaffeeklatsch gibt und vielleicht auch weniger böse Gerüchte über andere im Arbeitsplatz? Was hältst du davon?
Also, ich halte viel von diesen unternehmenskulturellen Grundfesten, die da heißen, man trifft sich ab und zu und spricht ein paar Worte. Das können wir aber auch online machen. Ich halte überhaupt nichts davon, dass diese Krise jetzt von den Führungszombies, wenn wir heute schon mal bei diesem Wort sind, also welche, die einfach nicht aus ihrer Zeit, die schon tot sind in ihrer uralten, macht- und angstgesteuerten Führungstechnik, dass die jetzt mit der Krise eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung finden, hier eine Überwachungsmechanik einzuführen. Ja, wo sind wir denn, Leute? Wir sind auf einem ganz anderen Weg. Arbeit 4.0 heißt Eigenverantwortung übernehmen, kleine selbstführende Teams und vor allem Vorbild sein, inspirieren, nicht mehr Angst machen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Führungspersönlichkeiten sich ihrer eigenen Ängste bewusst werden und sich damit proaktiv konfrontieren. Davor haben sie eigentlich Angst und deswegen versuchen sie, von sich abzulenken. Mir tun jene Führungspersönlichkeiten unglaublich leid, die jetzt gezwungen sind, im Homeoffice zu sein, wo sie ihre Mechanismen eben nicht mehr so ausufernd manifestieren können wie im analogen Raum. Außerdem wachen die sowieso jeden Morgen auf und denken sich, heute kommen sie mir drauf, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Führungsposition bin. Ich kann nichts, ich bin ein typisches Peter-Prinzip und heute werden sie mich raushauen.
Ja, spannend bei dieser ganzen Thematik ist natürlich auch, und das gilt für alle Überwachungszombies, nicht nur Führende, sondern eben auch für die lieben Nachbarn, vertrauen wir oder misstrauen wir anderen? Und natürlich hängt das auch mit dem Verhältnis zu uns selber zusammen. Das heißt, haben wir in uns selber einen extrem stark ausgebildeten Polizisten, der beurteilen will die ganze Zeit, das, was wir tun, ist gut, ist schlecht, ist richtig, ist falsch, und geben wir dem völlig nach? Oder erkennen wir das nur als eine Funktion, uns einen Überblick zwischen Real und Ideal zu verschaffen und müssen nicht automatisch darauf reagieren? Also hier ist ganz viel Selbstreflexion gefragt. Zum Zweiten natürlich bei Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnissen ist auch immer so die Frage von Vertrauen und Kontrolle da. Kann und will ich vertrauen, dass die Arbeit auch erledigt wird? Dass eigentlich sollte sich unterm Strich herausstellen, denn es ist etwas erledigt oder nicht. Ja. Oder brauche ich und muss ich ständig kontrollieren, damit etwas passiert, damit es richtig passiert, damit Fehler vermieden werden. Und da gibt es eine pragmatische Seite, wo man sagt, okay, ein bisschen Mentoring, Coaching, Anweisung ist durchaus gewollt und gebraucht und auch von beiden Richtungen Seiten akzeptiert. Oder ist das ein Übergriff? Ist das eben psychologisch nicht gut, nicht richtig? Will sich da jemand selbst behaupten und über andere erheben, indem er sich da zur Instanz macht, die da beurteilt? Das sind so die Grundfragen, mit denen man sich hier auseinandersetzen muss. Ich freue mich hier jetzt kurz, kleine Werbeeinschaltung. Demnächst kommt heraus die helle Seite der Macht, wie man positiv und Licht führt, vor allem in verrückten Zeiten wie diesen, sogenannten VUCA-Zeiten. Und ja, also ein kleiner Vorgeschmack darauf. Wir brauchen jedenfalls Hellführende, die kooperativ, konstruktiv und auch wirklich lösungsorientiert führen, viel eher als diese sogenannten Dunkelführenden, die da mit Narzissmus, also einer stark egomanischen Seite, Machiavellismus, sehr manipulativ und Psychopathie, also über Leichen gehend, agieren. Das ist etwas, was wir gerade heute nicht brauchen. Wir brauchen es an sich nie, aber heute noch weniger. Schauen wir vielleicht nach Europa, apropos Führende. Wie verhalten wir uns denn unseren europäischen Nachbarn gegenüber, wenn wir Dunkelführende ansprechen, Ungarn, was ist mit Italien, wenn wir hier uns auch die Solidarität anschauen und das, was dort passiert. Was hast du für einen Eindruck, wie verhalten sich europäische Nachbarn derzeit untereinander?
Also zunächst einmal sind viele beispielhaft. Die Italiener, gerade die Italiener, hätten Grund genug gehabt, sich als Kollektiv, als Opfer zu fühlen und zu jammern. Was haben sie gemacht? Sie sind auf dem Balkon und haben angefangen zu singen. Das wurde in ganz Europa kopiert, mit unterschiedlichem Erfolg. Aber das ist das, was im Moment zum Prinzip erhoben gehört, nämlich Prinzip Hoffnung. Ja, wir müssen versuchen, Hoffnung, und sei es auch noch in Mikrodosen, zu vergeben. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, im Kleinen wie im Großen. Ich war zunächst erstaunt über Emmanuel Macron, der sofort eine ultramartialische Sprache anschlug, die ich von ihm eigentlich so überhaupt nicht erwartet hätte. Er sprach sofort von Krieg und Verteidigungshaltung und Fronten. Mittlerweile weiß ich aber, weil ich auch ein wenig fromm gelesen habe zwischendurch und die Massenpsychologie nochmal herausgeholt habe, dass dies natürlich ein ziemlich sicherer Weg ist, um Menschen einfach dazu zu bewegen, zu folgen. Und wenn es gerade am Anfang darum geht, dass wir sehr, sehr schnell all unser Verhalten ändern, dann ist immer noch diese Art von, und das wirst du mir jetzt erklären, ob man das sagen darf, weiße Macht oder gute Macht, vernünftige Macht, wenn es das überhaupt gibt, angesagt, sodass viele zunächst einmal folgen. Ist das gut so? Ist das richtig?
Hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen und zwar hängt das auch damit zusammen, wie viel traut man einem Volk zu. Also für wie selbstverantwortlich hält man Menschen? In Schweden geht man vollkommen anders vor, da sind auch die Maßnahmen vollkommen anders, weil man an die Selbstverantwortlichkeit der Menschen appelliert und davon ausgeht, dass sie von sich aus verstehen, was hier Sache ist. Jetzt gibt es natürlich andere Kulturen, andere Länder, die sind weniger auf die Eigeninitiative, auf die Eigenverantwortung ausgerichtet. Da ist das Individuum weniger an die Selbstwirksamkeit, wie es so schön heißt, gewohnt, sondern da haben sich vielleicht Kulturen etabliert, wo es um sehr autoritäre, klare Ansagen geht. Und gerade wenn dann die Dinge gemacht gehören, dann versucht man da diesen Aspekt anzusprechen. Ich persönlich bin nicht für eine Sprache des Krieges. Es spricht vieles dagegen, denn in einem Krieg werden Gewalttaten gerechtfertigt. Und hier geht es nicht um Gewalttaten, also das ist einer der größten Unterschiede. Hier geht es nicht darum, um einen Streit zwischen Nationen oder um einen Aggressor, den man hier eben die Pistole an die Brust setzen kann. Das sind keine Elemente und Assoziationen, so wie du vorher gesagt hast mit dieser Gasmaske. Das sind keine Assoziationen, die korrekt sind, was die Pandemie betrifft. Aber es gibt sehr wohl diesen Schreckensmoment, der Menschen dann aufhorchen lässt, wenn sie eben aus autoritär geprägten Kulturen kommen. Und das muss man, glaube ich, so differenziert betrachten. Für wen ist was besonders geeignet? Letztendlich ist es eine Gratwanderung. Manchen war zum Beispiel das Verhalten von Angela Merkel zu wenig ja, zu spät und zu wenig. Und da wurde eben sehr stark auch auf Selbstverantwortung gesetzt. Dann haben wir wieder auf der anderen Seite Ungarn, Orbán, der hier jetzt die Alleinherrschaft an sich gerissen hat. Das geht über alle Grenzen hinweg. Also auch hier ist meiner Meinung nach Nachbarschaftshilfe angesagt und eine Überwachung der Demokratie auch auf europäischer Ebene hoch angebracht, auch mit effektiven Konsequenzen. Denn bestimmte Dinge gehen einfach nicht, die widersprechen allen Grund- und Menschenrechten, Bürgerrechten. Das kann man nicht stehen lassen. Und da, glaube ich, ist unsere Empörung sehr wohl gefragt. Und da gilt es auch, Solidarität der ungarischen Bevölkerung gegenüber zu beweisen, die das mit Sicherheit großteils nicht will und sich vielleicht weder traut zu sagen, noch die Möglichkeit bekommt, das in irgendwelchen Medien breitenwirksam kundzutun oder von so viel manipulativen Propaganda-Messages schon gebrainwashed ist, dass sie es nicht mitkriegt. Wie auch immer, hier sind wir als Nachbarn auch gefragt.
Also wenn wir jetzt auch mal ein wenig Fokus auf positive Reaktionen legen wollen von Menschen, die anrufen nach Jahren und sagen, wie geht's dir denn? Ja, und man sagt, oh, ich habe gedacht, der ist sauer auf mich, jetzt fragt er, ob ich gesund bin. Also da haben wir eine Chance. Wir haben eine Chance, indem wir sagen, nutzen wir unsere Krise, nutzen wir sie.
Menschen, bislang wurden in 11 europäischen Ländern schon über 60.000 Menschenleben gerettet, also Todesfälle verhindert durch die Maßnahmen, die wir durchführen. Wir können stolz auf uns sein. Wir freuen uns, wenn wir einander wiedersehen, wir einander, Alex und ich, und natürlich Sie zu Hause. Alles Liebe, gut, gesund bleiben und lassen Sie sich's gut gehen.
Walzer
und Göbel.
Europa
gefühlsecht.